Hallo zusammen, willkommen beim Podcast Future Skills by Twins for Change. Der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Heute bin ich tatsächlich mal alleine als Podcast-Host unterwegs, weil Anne heute tatsächlich keine Zeit hatte. So kurz vor Weihnachten ist das alles ein bisschen stressig geworden. Aber ich bin natürlich nicht komplett alleine, denn ich habe meine liebe Kollegin Sandra Krönner mitgebracht und die möchte ich jetzt gleich auch nochmal vorstellen. Aber erstmal ist natürlich die Frage, worum geht's heute eigentlich? Und heute geht's um das super, super spannende Thema Veränderungskompetenz. Und die Frage ist jetzt erstmal für dich, wie erkennst du eigentlich, dass du in diesem Future Skill ein Entwicklungspotenzial hast? Und zwar habe ich da mal so drei Use Cases, würde ich sagen, mitgebracht, woran du das erkennen kannst. Erstmal, dass es sein kann, dass du dich bei Veränderungen schnell verunsichert fühlst oder auch sehr unter Druck. Dann kann es sein, dass du an bestehenden Routinen eher gerne festhältst. Das heißt, dass du Routinen magst, auch wenn sie vielleicht für dich nicht mehr so gut funktionieren. Und dann kann es aber auch sein, dass du dich bei Veränderungen stärker auf Risiken als auf Chancen und Lernmöglichkeiten fokussierst. Und wenn eins oder mehrere von diesen Punkten auf dich zutreffen, dann würde es für dich sehr, sehr viel Sinn machen, hier weiterzuhören. Aber jetzt möchte ich natürlich direkt auch zu Sandra kommen und erstmal ganz kurz, woher kenne ich Sandra eigentlich? Sandra ist eine gute Kollegin von mir aus dem The People Network und ich glaube, Sandra, wir kennen uns schon seit 5 Jahren oder so ungefähr. Was denkst du?
Ich glaube sogar 10 mittlerweile.
10 Jahre schon, oh Gott, ja. Also es sind auf jeden Fall 5 bis 10 Jahre, also ich habe versucht, es nachzuvollziehen und es ist echt schwierig, weil sich das Netzwerk auch immer wieder verändert. Aber es sind tatsächlich sehr, sehr viele Jahre, also ungefähr ab Anfang meiner Selbstständigkeit, denke ich, kennen wir uns wahrscheinlich. Du bist selber Speakerin, Coach, Trainerin, hast deine eigene Organisation, dein eigenes Netzwerk, um lebenswerte Organisationen zu gestalten. Das habe ich übrigens sehr angesprochen, dieses lebenswerte Organisationen. Und möchtest es schaffen, tiefe Verbindungen unter Menschen auch zu gestalten und zu ermöglichen, an Mindsets zu arbeiten, Führung zu stärken, auch das Thema Resilienz gerade in der Führung, das Thema natürlich auch Konfliktkompetenz, Selbstorganisation, Selbstmanagement und natürlich auch Veränderungsprozesse mitzugestalten. Aber jetzt, weil ich das wahrscheinlich nicht so gut wie du darstellen kann, erstmal, wer bist du eigentlich, Sandra, und was tust du?
Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank, Wilma, fürs Anmoderieren. Und du hast auch schon so super wichtige Punkte gesagt, ne? Mit dem, wie nimmst du dich selber wahr? Bist du verunsichert unter Druck? Magst du Routinen? Wie gehst du mit Risiken um? Wie denkst du über Chancen nach? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte alle in Bezug auf Veränderung. Und ich beschäftige mich halt in meiner Funktion als Organisationsbegleiterin und auch Gründerin von lebenswerter Organisationen sehr intensiv mit Unternehmen, ihren Führungskräften, den Strukturen und den Kulturen, die in den Unternehmen sind. Bin von der Herkunft auch Soziologin und Kulturwissenschaftlerin und Politologin. So, dass ich mich da ganz, ganz intensiv schon mit Systemen und ihre Auswirkungen auf Menschen beschäftigt habe. Und das hat mich dann so meine ganze Berufslaufbahn nicht losgelassen, ne? War auch in vielen verschiedenen Unternehmenskontexten angestellt, eine Zeit lang unterwegs und immer wieder aber auch selbstständig. Und jetzt seit über 15 Jahren in der Selbstständigkeit sehr viel gestaltend und begleite dabei aktiv Unternehmen im Schwerpunkt klein- und mittelständische Unternehmen, Medienunternehmen und Beratungshäuser.
Ja, das ist cool, weil ich erinnere mich auch an unser sehr inspirierendes Gespräch, was wir gerade hatten vor 1,5 Wochen, ne, als wir wirklich in Düsseldorf auf der Ratinger Straße hängen geblieben sind, bis irgendwie 11:30 und da über sehr viele spannende Themen gesprochen haben und ich auch deine Perspektiven so cool finde, weil du ja dich viel, hast ja gesagt, als Politologin und so weiter, sehr viel auch mit Systemen beschäftigt hast und auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hast und auf Organisationen als jetzt vielleicht jemand, der aus der Betriebswirtschaft kommt. Also das finde ich auch nochmal.
Ja, ist richtig, wobei ich die tatsächlich später dann nochmal mit einem MBA ergänzt habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche auch dieses Wissen und auch das zählt ja manchmal dazu, dass wir merken, dass wir irgendwo in unserem Leben blockieren und nicht mehr weiterkommen, weil wir merken, uns fehlen wichtige Skills Und die brauchen wir, um in einer neuen Welt irgendwie erfolgreich zu sein. Und das kann dann eben auch eine neue Unternehmenswelt, in der, ne, ich war damals in einer Metro Group irgendwie unterwegs und habe da unheimlich viele BWLer um mich herum gehabt und hatte teilweise das Gefühl, was sprechen die für eine seltsame Sprache? Ne? Und da, es hatte mir damals so den Anreiz gegeben, mich auch da noch weiterzuentwickeln. Und das verbindet sich jetzt halt auch sehr schön mit diesem Struktur- und sozialen Wissen, eben auch so Wirtschaftssystemwissen und Wirtschaftsgrundsätze irgendwie im Kopf zu haben. Ja, und unsere Welt, die verändert sich ja auch irgendwie sehr, sehr schnell um uns herum.
Ja, total, total. Und deswegen ist das Thema Veränderungskompetenz auch so unglaublich wichtig. Und bevor wir darauf kommen, was wir genau darunter verstehen, oder vielleicht können wir es auch so ein bisschen kombinieren, was interessiert, was fasziniert dich eigentlich am Thema Veränderungskompetenz? Warum möchtest du auch Menschen, Organisationen, Führungskräften helfen, sich damit zu beschäftigen? Und was ist es eigentlich für dich?
Ich bin jemand, der sehr gerne in Veränderung geht, zumindest natürlich in selbstgewählte Veränderung. Ne? Und wenn ich dann im System war und manchmal das Gefühl hatte, das könnte so und so besser laufen, habe ich oft hinterfragt, warum blockiert das hier, warum geht es nicht weiter, was bräuchte es, damit es anders funktioniert. Und das war ein ganz, ganz spannender Weg, sich auseinanderzusetzen zwischen, was ist das Mindset der Leute, also sprich die innere Haltung, wo kann man da was bewegen? Und manchmal aber auch festzustellen, nee, es liegt im System, in der Struktur, oder es ist eben eine Kombination aus beidem, ne? So, und manchmal kommt man halt nicht weiter, indem man an einer Stelle verändert, und eine Veränderung an einer Stelle braucht immer auch eine Veränderung an weiteren Stellen, so. Das war für mich ganz, ganz spannend, ne, da auch zu sehen, wie unterschiedliche Unternehmenstypen sehr unterschiedlich schnell im Thema Veränderung unterwegs sein können und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben, ne? Also ein auf Langfrist geführtes Familienunternehmen, was jemand hofft, noch irgendwie an die nächste Generation vererben oder später verkaufen zu können, ist halt natürlich einfach von der Struktur was ganz, ganz anderes als zum Beispiel ein am Aktienmarkt gelichtetes, mein Gott, war's bei ihr, ne? ein am Aktienmarkt gelistetes Unternehmen, ne? So, und das unterliegt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, ne? Was dann von Vorständen geführt wird, die in der Regel ein paar Jahre da sind und dann wieder ins nächste Unternehmen wechseln und häufig irgendwie schnelle, gute Ergebnisse sehen wollen. So ist bei einem Familienunternehmer meist mehr dieser sehr langfristige Fokus vorhanden. Und das macht natürlich ganz viel mit dem System und ganz viel mit dem, was Menschen in diesen Systemen jeweils bewegen können.
Ja, interessant, weil du ja auch so dieses systemische, vierquadrantische ansprichst, ne? Das einerseits so auf der individuellen Ebene natürlich eine Frage von Mindsets ist. Also wie sind die Leute selber, ja, mit welcher Veränderungswilligkeit kommen die auch rein? Natürlich auch mit welchen Fähigkeiten zur Veränderung und gleichzeitig aber auch so eine Frage der organisationalen Aufstellung. Also wie ist die Organisation strukturiert? Wie lässt die überhaupt Veränderungen zu? Was ist da auch für eine Führungskultur gegebenenfalls vorhanden? Ne? Das sind ja so alles Aspekte. Und ich frage mich da so ein bisschen, also ich habe jetzt schon rausgehört, dass du sagst, das kam aus so einem persönlichen Interesse. Das fände ich spannend, da nochmal reinzugehen irgendwie. Was hast du für dich persönlich erkannt? So, was bist du für ein Veränderungstyp? Wie gehst du mit Veränderungen um? Und was hat dir damals vielleicht geholfen, was du jetzt an andere Menschen weitergibst?
Ja, ich habe mich selbst so in verschiedenen Unternehmenskontexten erlebt. Ich habe früher auch viel im Medienbereich gearbeitet. Da war immer ein sehr lockerer Du-Umgang, ne? Danach so Konzern, damals noch sehr in Sie, Anzug und Hierarchie, ne? Da hat sich ja jetzt auch sehr viel bewegt seitdem. Das Hierarchische bleibt natürlich, aber ich sage jetzt mal so im Umgang und in der Umgangsart, Umgangsform. Und ich habe so für mich gemerkt, also deshalb bin ich jetzt auch sehr lange mit eigenem Unternehmen unterwegs, dass mir dieses selbst gestalten können und auch eine Schnelligkeit auf die Straße bringen können unwahrscheinlich wichtig ist, ne, so. Und habe mich aber auch über die Jahre extrem viel mit Persönlichkeitstypen beschäftigt. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass es Persönlichkeitstypen gibt, die ein bisschen mehr so an festen Strukturen hängen, die eher so zu den Bewahrern zielen, was auch was Gutes und Wichtiges ist, ne? Weil wenn wir immer nur neu was machen, entstehen ja am Anfang, wenn es neu gemacht wird, viele Fehler und viele Uneffizienzen. Und es hat auch total den Sinn, eine Weile Sachen zu bewahren, ne? Um die halt wirklich in die Effizienz zu bringen. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch Leute, die innovieren, und es braucht eben beides. Und es ist aus meiner Sicht total wichtig, für sich selbst auch klar zu bekommen, wie tickt man selbst eher und in welchem Wirkungsfeld kann man besonders wirksam sein und ist man auch entsprechend glücklich mit seinem Leben unterwegs.
Was bist du denn so für ein Veränderungstyp? Was würdest du sagen?
Also ich verändere insgesamt sehr viel und gerne und werde auch manchmal ein bisschen unruhig, wenn lange keine Veränderung kommt. Habe aber auch gemerkt, und das fand ich selber spannend in meinem Leben, dass ich so mit neuen Rollen im Leben, ne, also ich bin mittlerweile irgendwie seit fast 9 Jahren Mutter zum Beispiel und so, an manchen Stellen auch Wünsche nach Stabilität und Konstanz bilden, ne, weil einfach bestimmte Lebensanforderungen manchmal auch es bedingen, dass es, ne, hilfreich sein kann, sich auf bestimmte Sachen auch einfach verlassen zu können und über die nicht nachdenken zu müssen. Und ich glaube, auch das ist sowas, dass unser Gehirn sowohl die Fähigkeit hat, mit Neuroplastizität immer wieder neue synaptische Verknüpfungen zu bilden, aber auch Änderung und Veränderung Stress auslösen kann, ne? Und eben wirklich Stresshormone ausschütten kann und so. Und beides ist da und bei jedem ist es unterschiedlich stark ausgeprägt, wie weit kann ich gehen, ne? So bis wann schwappt es bei mir über. Aber bei jedem schwappt es sozusagen irgendwann über. Also wenn zu viel Veränderung ist, und das ist was sehr Subjektives, was für den Einzelnen zu viel ist, schwappt es über. Und spannend ist aber umgekehrt auch, wenn zu wenig Veränderung ist, dann ist es auch so wie so eine Degeneration. Also das Gehirn muss schon auch gefordert sein, immer wieder neuronale Vernetzung neu entstehen zu lassen.
Das heißt, für dich ist es so zweierlei. Also das eine ist so die Persönlichkeit, also ne, die ja auch unterschiedlich viel ja, Bedürfnis nach Sicherheit haben kann. Und die andere Frage, das fand ich aber auch ganz interessant, ist auch so ein bisschen, in welcher Lebensphase befinde ich mich eigentlich gerade, weil das ja auch einen großen Einfluss darauf haben kann, wie viel Stabilität versus Veränderung ich gerade brauche.
Ja, absolut. Also wie viel Sicherheit brauche ich in der aktuellen Lebensphase? Ne? Macht ganz, ganz großen Einfluss. Und was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ist auch das Thema, die Kultur, die mich umgibt, macht auch einen ganz großen Einfluss. Also wenn ich in einer eher tadelnden Unternehmenskultur, wo jeder Fehler irgendwie ganz groß gemacht wird, unterwegs bin, werde ich weniger veränderungsbereit sein in meinem eigenen Verhalten, als wenn ich in einer Unternehmenskultur bin, die da sehr offen ist und die sagt, okay, Fehler gehören einfach zu diesem Weg, etwas Neues zu erschaffen. Und ich sag mal, der Satz wird eigentlich immer von allen gesagt, aber gelebt wird es ja häufig anders. Und das ist sehr spürbar in Organisationen, wenn man da reinkommt, mit den Menschen spricht, ne? So, ob die das wirklich auch glauben oder nicht glauben, ne? Und wie sie das auch erleben. Was passiert, wenn Fehler passieren? Wie gehen andere damit um? Wie gehen Führungskräfte damit um? Was bedeutet das für die eigene Karriere und so weiter? Und auch da, ne, macht es halt ganz, ganz viel aus. Ein und dieselbe Person im unterschiedlichen Umfeld kann eben auch noch mal anders wirkungsvoll sein.
Ich finde das ganz interessant, was du sagst, dass es tatsächlich auch natürlich von der Organisation und der Kultur abhängig ist. Und gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen auch, was kann der einzelne Mensch da vielleicht auch tun? Weil wenn ich jetzt in so einer sehr veränderungsunwilligen Kultur bin und ich bin so jemand wie du, der sich gerne verändert, ist das der richtige Rahmen? Kann ich da auch wirksam werden oder muss ich dann die Konsequenz ziehen und aus der Organisation rausgehen? Was denkst du oder was hast du auch vielleicht schon erlebt in deinen Projekten?
Also ich glaube, wenn es da jetzt einen kompletten Mismatch gibt, muss man rausgehen. Dann wird es einfach nichts Gutes, ne? Also ich vergleiche das manchmal so mit Pflanzen, ne? Eine Sonnenpflanze, die permanent im Schatten steht, die geht kaputt. Und eine Schattenpflanze, die permanent in der Sonne ist, verdorrt dort, ne? Also es muss einfach zusammenpassen. Und wenn es, ich sag mal so, wenn es so meistens zusammenpasst, dann ist es ja gut. Also eine gewisse Adaptionsfähigkeit brauchen wir halt alle und auch keine Organisation ist immer gleich. Sie verändert sich ja mit jedem Bestandteil und mit jedem, auch mit jeder Veränderung im Außen, ne? Also sowohl jeder Mensch, der in eine Organisation neu reinkommt, als auch jede Veränderung im Außen, zum Beispiel bei Wettbewerbern, bei Kunden und so weiter, machen eine Veränderung ins Unternehmen rein. Das heißt, es ist immer alles sehr, sehr systemisch und verbunden. Und es überhaupt nicht isoliert zu betrachten.
Und wenn die Grundlage quasi das, also wir sprechen ja gerade von Menschen, die eher veränderungswillig sind und in Strukturen sind, die halt sich nicht verändern wollen, aber wenn die Grundlage des Mindsets oder der Veränderungswilligkeit nicht da ist, hast du da irgendwie Tipps? Also wie kann man das fördern? Weil ich glaube, gerade am Mindset anzusetzen, ist ja schon nicht so easy, ne? Und ist auch die Frage, ist das auch teilweise vielleicht sogar übergriffig? Weil das ist ja, Mindset ist ja was sehr, sehr Persönliches. Kann man überhaupt oder kann eine Organisation überhaupt da ansetzen?
Also ich glaube, dass man sehr viel mit dem Mindset arbeiten kann und dann muss es aber in der Organisation insgesamt auch gewünscht sein. Und gerade als Führungskraft gibt es unwahrscheinlich viele gute Möglichkeiten, auch Menschen zu stärken in der Bereitschaft, in Veränderung zu gehen. Ne? Das eine ist, was ich vorhin schon mal kurz nannte, das Thema Fehlerkultur. Das andere ist aber zum Beispiel auch bewusst Menschen, die immer eher Probleme sehen. Du hast es vorhin am Anfang gesagt, ne? Sieht jemand eher Risiken oder Chancen? Durch geschickte Fragestellungen mehr in eine Lösungsorientierung und Erfolgsorientierung reinzubringen. Ne? Also jemand, der sozusagen immer wieder mit Problemen am eigenen Schreibtisch der Führungskraft landet, zu fragen, ja, und was wäre, wenn es eine Lösung gäbe? Und wen hast du schon mal erlebt, der sowas schon mal geschafft hat? Und wie oder wo in deinem Leben hast du schon mal erfolgreiche Situationen gehabt, wo du auch erst gedacht hast, es ist nicht möglich und es war doch möglich? Ja, also sowohl irgendwie an die eigenen Ressourcen appellieren, als auch irgendwie denjenigen da reinzubringen, überhaupt erstmal an dieses Thema Lösung, es könnte eine Lösung geben. Zu denken und zunehmend dann auch hoffentlich zu glauben, ne? So, und das kann ein sehr langer Weg sein. Es bedeutet halt, wenn wir eingefahrene Verhaltensmuster haben und auch so Denkmuster, denke ich eher in Risiken oder Chancen, sind ja erstmal eingefahrene Verhaltensmuster. Braucht es einfach viele Wochen, bis sich sowas Stück für Stück ändert, ne? Also manchmal kann es auch eine auslösende, krass emotionale Situation geben, wo sich plötzlich was verändert, ne? Das gibt's auch. Aber in aller Regel braucht die Veränderung halt wirklich einige Wochen neuer Gewohnheitsmuster.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch einerseits gut, dass es ein bisschen braucht, weil der Geist, der Körper, es muss ja alles irgendwie mitkommen. Und auch Glaubenssätze zum Beispiel einfach so aufzulösen, ist ja auch nicht wirklich gut, weil letztendlich speist sich daraus ja so ein bisschen auch die Identität. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, in welchem Rahmen, in welchem Kontext befinde ich mich eigentlich gerade? Also im beruflichen, aber auch im privaten, ne, braucht es diese Veränderungsfähigkeit gerade oder auch nicht? Und auch das kann sich ja verändern. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt, je nach Lebenssituation, ne? Dass es manchmal auch gar nicht so schlecht ist, wenn so ein bisschen Stabilität da ist. Und also ich habe immer das Gefühl, dass sich die Leute so fertig machen dafür, wenn sie nicht veränderungsfähig sind, aber in Situationen, in denen du vielleicht 10 Jahre lang gar nicht viel verändern kannst, weil du halt in einer Lebenssituation bist, wo dir die Hände so ein bisschen gebunden sind, ist das ja gar nicht so schlecht, wenn du zufrieden bist, quasi mit dem Status quo. Das heißt, je nachdem, wo du dich befindest, kann das auch was Positives sein, oder?
Ja, ich persönlich glaube, für einen begrenzten Zeitraum ja. 10 Jahre wäre mir jetzt von außen betrachtet, nicht für mich persönlich, sondern generell tatsächlich zu lang, weil da meine Sorge wäre, da entsteht keine Weiterentwicklung mehr, ne? Also, was ich vorhin meinte, Neuroplastizität, dass das Gehirn irgendwie immer wieder Neues lernt, sich weiterentwickelt und so. Das hält das Gehirn auch aktiv, ist auch übrigens eine Prävention für Alzheimer
Ist wie
und
so ein Muskel, den
ne,
man
an
trainieren muss, ne?
Bitte?
Wie ein Muskel, den man trainieren
Genau,
muss.
es ist letzten Endes, ne? Genau so. Und an der Stelle ist es halt super wichtig, auch immer wieder gefordert zu werden. Deshalb macht man in einigen Jobs auch bewusste Jobrotationen, wo man Leute halt alle 3, 4, 5 Jahre wechseln lässt, ne? Auch wenn die eigentlich gerne im gleichen Job bleiben wollen würden, damit diese Flexibilisierung drin bleibt. Weil wir wissen alle nicht, was morgen ist, was es morgen für Anforderungen gibt, welche Jobs es morgen noch gibt. Und wenn wir dann nicht flexibel bleiben, dann sind wir irgendwann in der Tat nicht mehr anpassungsfähig. Und ich habe das jetzt selber neulich im Freundeskreis erlebt. Da hat es jemand Gott sei Dank geschafft, aber ich fand es total spannend zu sehen, wie so eine Veränderung der Situation auch eine Auswirkung auf die Energie eines Menschen haben kann. Der war über 10 Jahre auf dem gleichen Arbeitsplatz in der gleichen Firma. Und dann haben die komplette Gesellschaft geschlossen und er musste sich verändern. Und dann hat er sich halt einen neuen Job gesucht. Das war auch ein Prozess. Und als er den dann hatte und begonnen hat und ich den dann wieder getroffen habe, war es fast wie ein anderer Mensch, der irgendwie total begeistert von all dem Neuen erzählte, von den Erlebnissen. Und er hatte wieder eine Lebendigkeit in sich, die ich bei dem jahrelang nicht mehr gespürt habe. Weil das vorher hatte so eine starke Redundanz und so ein wie Verharren. Also so ohne Bewegung. Und wenn wir mal raus in die Natur gucken, da ist alles permanent in Bewegung, ja. Also Pflanzen wachsen. Sie haben auch mal ein bisschen Ruhephase im Winter und so, auch das gehört dazu, aber sie sind in permanenter Veränderung, ne? Sie sind kein Jahr gleich wie das andere. Und so finde ich das auch für Menschen total wichtig. Und unsere Zellen verändern sich ja auch permanent. Also wir sind auch alle in permanenter Veränderung. Aber wie weit wir sozusagen unser Gehirn fordern und trainieren, liegt dann nochmal sehr im Individuellen.
Und wieso ist der Mensch manchmal so, beharrlich, so veränderungsunwillig, weil du hast ja gesagt, es gibt eine Neuroplastizität des Gehirns, das Gehirn kann sich immer weiterentwickeln und grundsätzlich liegt es eigentlich auch in der Ma Natur des Menschen, sich weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig gibt es ja irgendwie so eine Anziehungskraft an, manchmal an die Routine, ans, ich sitze mich jetzt doch auf die Couch und gehe nicht zum Sport oder so. Woher kommt das deiner Meinung nach?
Das hat ganz viel mit Sicherheitsbedürfnis zu tun, nämlich dieses Vertraute haben zu wollen, weil das Vertraute erstmal Schutz signalisiert. Das ist auch sehr, sehr spannend. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis den einen oder anderen, der irgendwie über seine Arbeit meckert und das Gefühl schon seit Jahren und alles blöd findet. Und dann sagt man, ja, dann mach's doch anders oder bewerb dich doch anders. Ach, naja, also so schlecht ist es bei uns doch auch nicht. Ne? So. Und es ist dann immer ganz spannend zu hören. Also man weiß, dass die meisten Menschen sozusagen was, wo sie so teilunzufrieden oder sogar ganz unzufrieden sind, letztlich so einem Wechsel gegenüber bevorzugen, weil einfach das Sicherheitsbedürfnis oft höher ist als die Veränderungsbereitschaft. Also Veränderung wird oft als Bedrohung dann wahrgenommen, was das ganze Stresssystem aktivieren kann, also die Amygdala mit entsprechenden Cortisolausschüttungen aktiviert und dann zur Abwehrhaltung führt. Und je häufiger wir aber in unserem Leben positive Veränderungserfahrungen machen, desto leichter fällt es uns auch, Veränderungen viel, viel mehr zu integrieren.
Ja, und es kommt ja auch noch hinzu, dass das Gehirn zwar entwicklungsfähig ist und es eine Neuroplastizität gibt, aber diese Nervenverbindungen auch erstmal entstehen müssen, ne? Und dadurch, dass
Ja.
immer wenn du was auf eine andere Art und Weise machst, diese Verbindung zwischen den Nervenzellen erst sehr, sehr dünn ist quasi und dann durch Wiederholung, durch Weitermachen und so weiter gestärkt wird, ist das erstmal ein ziemlicher Energieaufwand fürs Gehirn. Und das Gehirn will ja auch Energie sparen, um halt Energie für die anderen Dinge zu haben, also grundsätzlich genug Energie für alles zu haben. Und daher ist es, glaube ich, auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt, neben dem Aspekt der Sicherheit irgendwie, dass es allein chemisch gesehen so manchmal gar nicht
Ja,
so easy ist.
ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da nennst, Wilma, dass das neu entstehen muss und gleichzeitig, solange das noch nicht stabil neu entstanden ist, das Alte, was ja schon sehr stabil ist, ne, man kann da quasi wie von so einer Datenautobahn sprechen, die schon sehr gestärkt ist, automatisch wie so ein Band in eine Richtung zieht, ne? Also nämlich ins gewohnte Verhaltensmuster zum Beispiel. Deshalb ist es auch so wahnsinnig schwierig, Verhaltensmuster zu verändern. Es braucht halt eben neben der Erkenntnis auch die tatsächliche körperliche Veränderung. Und dadurch müssen wir, ne, über Wochen halt in der Regel dabei bleiben, Verhaltensmuster zu verändern, bis es sich körperlich auch verändert hat und die neuen Verbindungen, genau wie du es beschrieben hast, stabil geworden sind.
Cool, ja. Und du hast ja gerade auch schon so ein bisschen die Verbindung zwischen dem Thema Veränderung und der Natur angesprochen. Und lass uns mal gerne jetzt auf das Thema Regeneration gehen. Also erstmal noch für die, die den Podcast erst neu anhören. Regeneration ist für uns ein Konzept, das über Nachhaltigkeit hinausgeht. Das heißt, es geht darum, statt nur weniger Schlechtes zu tun, also wie zum Beispiel CO2 zu reduzieren, tatsächlich den Fokus auf die Wiederherstellung von sozialen und ökologischen Systemen zu setzen. Das heißt, mehr Gutes zu tun und auch ja, Bereiche wieder zum Beispiel aufzubauen, zu renaturieren und so weiter. Und ich glaube, auch da hat die Veränderungskompetenz ja einen ganz, ganz wichtigen Platz. Könntest du dazu mal so ein bisschen was sagen? Was denkst du, was der Beitrag der Veränderungskompetenz für Regeneration ist?
Ja, es ist sozusagen primär notwendig, um überhaupt in neue Verhaltensweisen zu gehen, ne? So, also wenn ich jetzt einfach nur nehme, fahre ich mit einem Benziner oder fahre ich mit einem E-Auto und dann umsteige, muss ich sozusagen bereit sein, mich auf dieses neue Laden, auf dieses Suchen der Ladestellen und so weiter einzulassen. Dass das, ne, manchmal auch stressig und nervig ist, jetzt mal außen vor gelassen, aber es ist auf jeden Fall im ersten Schritt erstmal eine Veränderung. Also ich fahre nicht mehr wie gewohnt zur Tankstelle bei mir im Ort, sondern ich fahre irgendwo hin, wo ich mir einen Punkt suche, wo diese Ladestelle ist. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich nicht einfach irgendwo auf dem Weg mal kurz irgendwie tanken, sondern es dauert halt entsprechend auch mal einige Minuten oder manchmal auch eine Stunde, je nachdem, ne? So, und muss sozusagen lernen, das dann in meine Reisen einzuplanen. Und das kann für mich ein Gefühl von Stress auslösen, ne? Weil das erstmal was Neues ist, was ich einplanen muss. Und wenn ich das eine Weile mache, das passiert meist, wenn Leute das eine Weile machen, dann fangen sie an, die positiven Aspekte zu finden. Ne? Dann sagen Leute sowas wie, ja, dann kann ich da mal in Ruhe einen Kaffee trinken und mal drüber nachdenken irgendwie. Oder das ist mir aber auch wirklich wichtig, dann strecke ich da auch mal meinen Körper und das macht irgendwie Reisen wieder irgendwie viel viel bewusster und so. Also da, man kann dann auch, und das macht das Gehirn meistens interessanterweise dann auch, wenn man sich erstmal entschieden hat, dann auch wieder positive Aspekte zu finden. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entschieden haben, sind wir häufig so in diesem, nee, dann ist das schlecht und das schlecht und das zudem auch noch nervig, ne? So.
Gerade am Anfang, ja. Da am Anfang, wenn die alten Datenautobahnen quasi noch
Genau, die
in
wird
einer
nochmal
Form.
so richtig berollt, ne?
Ja.
Und
Wir haben einmal vor ein paar Monaten haben wir eine Folge zum Thema Utopie und Visionskompetenz aufgenommen, die auch sehr spannend war. Und da so ein bisschen die Frage, glaubst du, dass das, also wenn man so eine positive Vision der Zukunft hat, dass das vielleicht auch helfen kann, dann solche Veränderungen anzustoßen?
ja, klar, auf jeden Fall, weil es beruhigt ja das ganze Nervensystem. Also das ist ja, ne, das, was momentan so viele Leute stresst, ist ja auch Angst vor vielem, was so in der Welt unterwegs ist, an Kriegen, wenn es rüberschwappen könnte und so weiter. Ne? So, und es geht jetzt gar nicht darum, was ist real und was kann passieren. Passieren kann, können immer schlimme Sachen, ne? Es können immer Stürme kommen und so weiter, sondern es ist ja die Frage, womit möchte ich mich und mein Gehirn aktiv beschäftigen und was möchte ich vielleicht auch nicht. Und da kann ich durchaus auch zumindest in einem gewissen Umfang wählen. Also ich kann zum Beispiel wählen, welchen Nachrichten setze ich mich aus, wie oft setze ich mich denen aus und mit was beschäftige ich mich bewusst. Und gerade was so meine eigene Zukunft angeht, kann ich ja bewusst versuchen, mir eine positive Zukunft zu kreieren, indem ich überlege, was ist für mich, was mich glücklich macht, was für mich erfüllend ist, was für mich eine positive Zukunft wäre. Und dann kann ich mein Unterbewusstes danach suchen lassen, wie komme ich dahin. Und da habe ich super positive Erfahrungen auch mit Visionscollagen und all solchen Geschichten gemacht. Ne? Also das ist, wenn man einen angemessenen Zeitraum dafür lässt, ne, von 2, 3, 4, 5 Jahren, dann ist es absolut verblüffend, wie viel davon in die Realität kommt. Und dafür braucht es aber am Anfang den Mut zu sagen, ja, meine Zukunft könnte total positiv sein. Die kann auch ganz überraschend positiv und erfolgreich sein. Und ich schaue mir das jetzt mal an, wie genau die dann aussehen würde und wo will ich eigentlich hin? Und dann mein Unterbewusstsein in einem realistischen Zeitrahmen auch den Weg dahin finden zu lassen.
Ja, das ist dann wie so eine Art Gummiband, was einen nach vorne zieht, ne? Und einem die
Total, und
Energie
das
gibt, durch
stärkt
diese
immens,
Schwierigkeiten
ne?
zu
Weil das dann eine positive Kraft ist, ne? Das ist auch körperlich spürbar, ja. Also wenn wir uns lange irgendwie negativen Weltnachrichten aussetzen, dann sitzen wir da meistens vor mit runterhängenden Schultern, ne? Die Mundwinkel gehen nach unten und so. Also, das kann man sich auch bei seinen Familienmitgliedern oder Freunden angucken und so bei sich selbst auch mal reinspinnen, was macht das eigentlich mit einem? Und wenn wir umgekehrt zum Beispiel mal auf einem Popkonzert sind oder irgendwo in einer guten Atmosphäre, wo wir Freude haben, dann stärkt uns das immens, ne? Und bringt uns eine ganz, ganz andere Energie. Und das kann sich innerhalb von einem Tag und sogar innerhalb von einer Stunde komplett verändern, die Energie, die wir so spüren für uns. Und es ist ganz wichtig, damit sich aktiv und bewusst umzugehen. Gilt übrigens auch für Teamenergie, ne? Also dass Führungskräfte wirklich überlegen, ne? Was kann ich mit dem Team tun, damit gute Atmosphäre reinkommt, aber auch, wie nehme ich alle Teammitglieder in die Verantwortung, die Atmosphäre miteinander bewusst mitzugestalten.
Ja, und ich erinnere mich auch gerade an meine Zeit, als ich und aus dem Unternehmen rausgehen wollte. Und da war für mich dann immer so das Credo zu sagen, ich will nicht nur weg von etwas, sondern ich möchte wissen, wohin ich möchte, also hinzu. Und ich glaube, dass das bei Veränderungskompetenz auch nochmal wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt irgendwie ist, dieses Hinzu, dieses Positive, nicht dieses, ich will einfach nur irgendwie weg von, weil dann ist schon die Gefahr, dass man in alten Mustern irgendwie verhaftet bleibt oder dass man sich eher auf das Negative der Veränderung konzentriert, als jetzt auf die positiven Aspekte.
Ja, absolut. Und das sieht man ja auch in Beziehungsmustern, wenn wir jetzt mal so vom Job weggehen, ne? Dass Menschen sich dann manchmal immer wieder den gleichen Typus suchen und immer wieder in die gleiche Situation geraten. Also manchmal braucht es auch ganz aktives Bearbeiten dessen, welche eigenen Denkmuster führen einen eigentlich immer wieder in bestimmte Situationen, ne? Weil man merkt, dass man wiederholt in unguten Situationen landet, ne? Was führt einen da rein? Also wenn ich von mir denke, ich bin nicht viel wert, dann werde ich mich automatisch auch eher schlecht behandeln lassen, als wenn ich von mir selber glaube, ich bin ein wertvoller Mensch und ich bin es wert, irgendwie gut behandelt zu werden.
Ja, absolut. Ja, wir sind da also schon quasi so fast in der nächsten Frage zum Thema, was gibt es denn für ganz konkrete, mini kleine Übungen, die man machen kann, wenn jetzt einer von unseren Zuhörenden sagt, ich habe da definitiv noch Nachholbedarf und ich würde das gern so im Alltag üben. Hättest du vielleicht so drei kleine Tipps, was man da machen kann?
Ich würde es gerne mit so einer kleinen Gedankenreise einfach mal machen. Also da kann jetzt auch gerne mitgemacht werden, wenn ihr euch vorstellt, es gibt eine Situation, die vor dir steht und vor der du gerade noch Angst hast. Das ist vielleicht ein Wechsel eines Jobs oder ein Verlassen einer Beziehung, ein Beginn einer neuen Beziehung. Vielleicht ist es auch einfach eine Verhaltensänderung, die du dir wünschst. Was auch immer es ist, es kann auch was ganz, ganz Kleines sein. Manchen macht vielleicht der neue Autokauf Angst oder was auch immer bevorsteht. Und wenn ihr euch diese Situation jetzt mal bewusst nehmt und die Augen schließt und anfangt mal reinzuspüren, wo im Körper ist das Gefühl und manchmal sind es auch Gedanken, die hochkommen. Welche Gedanken sind es? Und es kann auch sein, dass ihr ein Bild bekommt. Und ist es eher hell oder dunkel? Fühlen sich die Gedanken schwer und belastend an oder leicht? Und wir machen das jetzt sehr im Schnelldurchgang. Das kann man für sich selbst nochmal ganz bewusst langsam machen. Für alle, für die das jetzt zu so schnell ist, es wird für viele jetzt zu so schnell sein. Und wenn ihr klar bekommen habt, wie ihr innerlich was abbildet, könnt ihr anfangen, es zu verändern. Also zum Beispiel, wenn die Farben sehr dunkel und düster sind, natürlich bedrückend wirken, einfach mal anzufangen, die Farben aufzuhellen. Wenn die Gedanken euch blockieren und sie negativ sind, notiert sie euch hinterher mal und dreht sie mal um und schaut mal, was passiert, wenn ihr denen das Gegenteil davon glauben würdet, wenn es möglich wäre, dass es wahr ist. Und wenn sich etwas sehr beschwerend anfühlt, einfach mal ganz bewusst irgendwie loszulassen, die Schultern loszulassen, sich aufzurichten und vielleicht auch mal sowas zu visualisieren, wie so ein aufsteigender Ballon, der ganz, ganz, ganz leicht mit Gas gefüllt nach oben geht und zu gucken, was macht das mit eurer inneren Repräsentation? Und das Spannende ist, dass die allermeisten Menschen ganz, ganz stark irgendwie ansprechen auf innere Repräsentation und es eben genauso, wie es passiert, eben auch veränderbar ist. Und ich glaube, da kann man mit am meisten mitmachen, ne? Also es ist einerseits wirklich so rein, ne, in den Körper gehen und spüren, wo ist da was, was bewegt sich da, wie kann ich da was verändern, auch durch Körperübung, ne? Also Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, aber Joggen gehen kann genauso eine tolle Möglichkeit sein, ne? Also wieder in eine Lockerung zu kommen, also nicht ohne Grund, ne? Spricht man ja oft von Anspannung, verspannt sein, eben dann zu gucken, wie komme ich in die Entspannung. Das geht meistens über Spannung, ne? Also Spannung aushalten, Spannung anstärken sozusagen, um dann wieder loszulassen. Und gleichzeitig halt seinen eigenen Gedanken mal zu folgen und zu schauen, ne? Wenn man sich zum Beispiel mal die Frage stellt, was, wenn du keine Angst hättest, was wäre dann möglich? Und sich diesen Raum mal zu erlauben, so zu denken und sich überraschen zu lassen, welche Gedanken dann kommen. Und danach kann eine bewusste Entscheidung getroffen werden. Die kann immer noch Ja oder Nein sein. Aber sich überhaupt erstmal diesen Gedankenspielraum zu erlauben, macht schon ganz, ganz viel aus.
Schön. Ja, schön, dass du uns da so durch die Übung geführt hast. Ich werde mir das auf jeden Fall gleich nochmal ganz in Ruhe anhören und zwischendurch auch mal stoppen und gucken. Weil ich glaube, dass gerade dieses Kognitive uns häufig nicht weiterhilft, ne?
Ja.
Sondern dieses ins Körper gehen und gucken, wo sitzt denn eigentlich die Anspannung und die zu lösen. Und dann kommen einem meistens auch dann nachher auf einer kognitiven Ebene ganz andere Lösungen oder Gedanken oder so, ne? Das ist
Genau,
spannend.
das ist, wenn wir unter Stress sind, haben wir so eine komplett verengte Wahrnehmung. Dann haben wir keinen Zugriff mehr auf unsere Ressourcen und gucken auch sozusagen nicht mehr in die Breite, sondern nur noch fokussiert nach vorne. Ne? Das ist evolutionsmäßig total logisch, weil das war so der Fluchtmodus möglichst schnell weg. Macht aber heute in verschiedenen Business-Situationen oft gar nicht mehr so viel Sinn. Ne? Da ist es häufig sinnvoller zu gucken, welche verschiedenen Optionen gibt es denn eigentlich und die in Ruhe abwägen zu können. Und um das zu können, braucht es häufig erstmal eine Beruhigung des eigenen Nervensystems.
Ja, absolut. Ja. Was mir auch noch so hilft in Veränderungssituationen, weil ich bin auch, wie du, extremst veränderungswillig und gleichzeitig habe ich aber auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Und das stellt mich regelmäßig vor extreme Herausforderungen. Und was mir dann manchmal so hilft, wenn ich bei Veränderungen mehr Risiken sehe, ist auch, tatsächlich mal so ehemalige oder vergangene Veränderungssituationen anzugucken und zu gucken, wie ich da durchgegangen bin und wie viele Chancen letztendlich darin lagen, obwohl ich am Anfang vielleicht ganz, ganz viele Bedenken hatte. Und mir das auch nochmal so vor Augen zu führen, auch wenn das eine tatsächlich kognitive Geschichte ist. Man kann das aber natürlich auch wunderbar wie du machen, wie mit so einer Art Meditation und sich nochmal in diese alte Situation reinversetzen und den Weg, den man gegangen ist und quasi wie man dann am Ende da rausgekommen ist. Das finde ich hilft für mich nochmal besonders gut. Und was ich tatsächlich auch versuche zu machen, ist regelmäßig mal so kleine Gewohnheiten zu verändern, die man hat. Also wirklich einfach mal einen neuen Weg zu fahren oder so, den ich normalerweise nicht nehmen würde. Einfach die Dinge mal anders zu machen als das, was man so tagtäglich macht. Oder zum Beispiel mache ich das manchmal, das ist ganz witzig, jeden Morgen joggen im Park. Und manchmal jogge ich bewusst einfach andersrum. Also die Runde einfach komplett andersrum. Und es ist so interessant, weil sich das so anders anfühlt und erstmal so völlig falsch, ja. Obwohl es einfach nur die Runde andersrum ist. Und da merke ich auch schon, da passiert mit meinem Gehirn was. Und auch das schult dann wieder diesen Muskel, diesen Veränderungsmuskel.
Ja, genau. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, ne? Also, wie wir schon bei solchen Kleinigkeiten wie der Jogging- oder Spazierrunde häufig genau die gleiche Richtung wählen und es sich da lohnt, einfach mal bewusst andersrum zu tun. Und tatsächlich ist es dann ja auch eine neue Perspektive, ne? Also, manche Menschen sagen am Anfang, naja, ist ja doch die gleiche Runde. Nee, es ist aber gefühlt nicht die gleiche Runde, weil wir gucken aus der anderen Seite heraus.
Absolut.
Und somit sieht tatsächlich alles anders aus und wir können Neues entdecken.
Ja. Und es sind häufig so diese kleinen Übungen, mit denen man wirklich Großes bewirken kann. Es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, du bist eigentlich voll sicherheitsorientiert, schmeiß dich einfach jetzt in die nächste große Veränderung und kündige deinen Job oder so, sondern es geht halt um darum, den Muskel tagtäglich eigentlich zu trainieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich finde das Thema so spannend und ich würde da gerne mal tiefer reingehen. Hast du da so einen Tipp irgendwie? Wie hast du dich tiefer mit dem Thema beschäftigt? Gibt es da Bücher, gibt es da Menschen, gibt es da Podcasts oder sagst du, ach nee, ich mache das lieber so im alltäglichen Doing und lerne eher durch Erfahrung, durch eigene Erfahrung?
Für mich persönlich ist es tatsächlich immer wieder Veränderung wagen und jedes Mal mir danach zu überlegen, okay, was habe ich da jetzt raus mitgenommen? Was lief gut, was lief schlecht? Ne, so, und aber auch dieses Gefühl, wenn eine Veränderung geglückt ist, wirklich bewusst wahrzunehmen. Ne? Und das knüpft so ein bisschen an dem, was du vorhin gesagt hast, dass du oft nochmal so nachdenkst über vergangene Veränderungen, die dir geglückt sind. Ne? Und danach kommt ja dieses sehr gute, positive, gestärkte Gefühl und sich damit nochmal bewusst zu verbinden und dann nochmal auf die neue gewünschte Veränderung zu gucken. Ne? Also das macht irgendwie ganz, ganz viel aus und bringt auch super nach vorne.
Was mir auch nochmal geholfen hat, ist dieses wunderbare Buch Atomic Habits von James Clear, das du ja, glaube ich, auch kennst, weil das tatsächlich einem nochmal ganz viele Tipps, ganz konkrete Tipps gibt, wie man so neue Gewohnheiten aufbauen kann, auf eine ganz leichte Art und Weise. Das finde ich eigentlich auch sehr praxisorientiert. Und dann abgesehen natürlich von John Kotter, Leading Change und sowas eher so auch mehr für Führungskräfte ist, finde ich eigentlich auch von Daniel Christian Wall. Ich weiß, ich glaube, das kennst du nicht, Designing Regenerative Cultures. Da geht es eher um Regeneration und Veränderung. Aber auch das ist vielleicht nochmal in dem Kontext ganz, ganz spannend. Ja.
Ja, mir hat ein guter Freund und auch wirklich sehr erfolgreicher Manager, der Chetty Nazikol, mein Buch empfohlen. Das heißt Deliberate Calm. Das finde ich auch ganz beeindruckend, wo es wirklich darum geht, dass wir in einer sehr agilen Welt unterwegs sind und dass es manchmal dieses Selbst zur Ruhe kommen und ruhig Entscheidungen treffen braucht. Und das habe ich ganz, ganz viel reflektiert auf Unternehmer, die ich auch begleite. Und ich habe gemerkt, dass es häufig so, gerade so in unserer schnellen Taktung, diese aktionistischen Muster greifen und damit aber auch unwahrscheinlich viel Schaden entsteht. Und dass an der Stelle so eine bewusste Entschleunigung und Reflexion raus aus dem Aktionismus, ne, rein erstmal ins Spüren, was ist für mein Unternehmen sinnvoll, was soll es überhaupt sein? Wohin will ich es entwickeln? Was fühlt sich für mich und die Leute, die mich umgeben, stimmig an? Und dann erst in die Veränderung zu gehen. Ne? Also das bringt ganz, ganz viel. Und sich dessen einfach wirklich bewusst zu werden. Wie bin ich da tatsächlich unterwegs und sich gut zu verbinden?
Das finde ich auch tatsächlich im Rahmen der Regeneration total wichtig, ne? Weil im Rahmen der Regeneration geht es ja erstmal auch um das um das Selbst, um Beziehungen zu anderen Menschen und um die Beziehung zum
Ja.
Planeten. Und gerade was das Selbst angeht, in diese Entspannung, Entschleunigung zu kommen und erstmal das eigene Nervensystem zu beruhigen, das ist ja sehr, sehr wichtig, um dann erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Weil in der heutigen schnelllebigen Welt ist ja so eine Tendenz dazu, immer ganz schnell zu Antworten zu kommen. Und
Ja.
das sind ja nicht unbedingt die besten Antworten, weil wir wollen immer ganz, ganz schnell agieren. Und gleichzeitig ist es gerade in der Welt, in der wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was ist jetzt hier eigentlich richtig und falsch, gar nicht so schlecht, erstmal so einen Step zurückzugehen und zu sagen, so, erstmal in die Entspannung zu gehen, welche Frage will ich jetzt hier eigentlich beantworten und dann vielleicht aus so einer Ruhe heraus in die Beantwortung zu gehen.
Es führt zu gesünderen und nachhaltigeren Entscheidungen. Das ist meine Erfahrung damit. Und tatsächlich unterm Strich sogar dann zu einer höheren Schnelligkeit. Einfach deshalb, weil etwas nicht so oft wiederholt und korrigiert werden muss, sondern es durchdachter angegangen wird, die richtigen Protagonisten im Vorfeld mit einbezogen und gefragt werden und die Richtung auch viel, viel klarer wird und dadurch auch sozusagen das Navigieren dann in der Situation viel leichter wird.
Spannend. Ja, spannend. Und ich könnte ewig noch mit dir weiter quatschen. Und das sage ich auch am Ende jeder Folge. Es ist wirklich immer so spannend mit den Menschen. Und wir, Anne und ich, möchten ja, dass die Folgen irgendwie verdaulich bleiben. Deswegen müssen wir wahrscheinlich irgendwann noch mal eine zweite Folge aufnehmen. Und am Ende kommt immer noch so ein Teil, wo wir einfach noch mal kurz drüber sprechen. Was sind eigentlich so die drei wichtigsten Punkte oder Aspekte, die dir noch hängen geblieben sind von unserem Gespräch? Möchtest du damit starten oder
Ja,
soll ich?
gerne. Also dir auch
Ich
erstmal nochmal vielen Dank. Fand ich auch ein ganz, ganz wunderbares und sehr inspirierendes Gespräch,
gerne.
Wilma, mit dem, was du auch so mit reingebracht hast. Ganz lieben Dank. Ja, für mich die wichtigsten Punkte sind auf der einen Seite dieses Veränderung ist ein Lebensprinzip, also Veränderung gar nicht so zu dramatisieren, sondern zu sagen, unsere ganze Natur, unser ganzes Leben besteht aus permanenter Veränderung. Und dann aber auch einfach diese Bedeutsamkeit davon, sich immer wieder neu auszurichten mit den Fragestellungen, wo will ich jetzt hin und wie kann ich unter den jetzt gegebenen Voraussetzungen am besten dahin? Und das erfordert einfach ganz, ganz viel Wachheit und Reflexion und immer wieder eine tiefe, ruhige Verbindung mit mir selbst, um genau dahin kommen zu können.
Schön. Was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass es natürlich auch förderliche Strukturen gibt oder Bedingungen, Lebensbedingungen, in denen Veränderung einfacher möglich ist, aber das ist natürlich auch immer von der einzelnen Person abhängig ist. Das heißt, dass man da schon immer gucken kann, was ist in meinem eigenen Circle of Influence, in meinem eigenen Einflussbereich, was ich verändern kann. Und was ich dann auch noch ganz, ganz schön fand, war, was du ganz am Ende gesagt hast, dieses Slow down to move fast. Also diese Entschleunigung, um dann zu gucken, was ist jetzt der richtige Schritt. Und dann geht es meistens ganz, ganz schnell und bringt viele Menschen dann auch in so eine ganz positive Energie. Das Beispiel, was du vorhin von deinem Bekannten genannt hast, wo du gesagt hast, eigentlich wollte der gar nicht sich verändern. Und als ich den dann gesehen habe und der war im neuen Job, war der ist ein völlig anderer Mensch. Und auch da darauf zu vertrauen, dass es einfach auch gemäß des Lebensprinzips dann immer wieder so eine Erneuerung auch bringt. Das fand ich ganz, ganz schön.
Ich glaube ja stark an dieses, das Leben ist für dich und nicht gegen dich. Und das auch als Grundmindset hilft natürlich auch, sozusagen die Früchte jeder Veränderung zu ernten und das Gute darin zu erkennen, ne? Weil wir können ja manchmal, wenn Veränderung von außen kommt, sie sowieso nicht verhindern. Aber wir können halt gucken, wie gehen wir damit um und was nehmen wir für uns raus? Und da ist, ne, so eine Richtung zu sagen, Mensch, das Leben ist für mich, einfach viel, viel hilfreicher, um auch die Erkenntnisse aus Veränderungen zu ernten.
Ja, das Leben ist für dich und nicht gegen dich. Das finde ich ein wunderbares Schlusswort, liebe Sandra. Vielen, vielen Dank nochmal für das spannende Gespräch. Es hat mir extremst viel Spaß gemacht. Und für alle Zuhörenden, wenn ihr mehr über Sandra wissen wollt oder euch vernetzen wollt, dann packen wir natürlich alle Links in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auf eine weitere gemeinsame Reise durch die Welt der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt. Und wenn euch der Podcast weiterbringt, dann abonniert ihn sehr gerne und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Bis bald, eure Twins, und danke dir, liebe Sandra.
Ganz lieben Dank, Wilma. Und von deiner Seite war das jetzt auch gelebte Fehlertoleranz. Ne?
So, ja, absolut.
Eine herrliche Kultur, die du damit rüberbringst.
Schöne Weihnachtszeit und alles Gute dir, Sandra.
Ja, dir auch, Wilma. Lieben, lieben Dank.
Danke.